Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe 1.26. Hallo.
Hi.
Hallo.
Wir hören viele Stimmen.
Ja, ganz viele Stimmen, zu denen kommen wir gleich. Für mich war es jetzt auch ganz komisch, weil ich habe das letzte Mal den Satz ganz alleine gesprochen, den ersten, weil du nicht dabei warst. Und jetzt bist du wieder dabei, juhu.
Du hast es ja allein durchgezogen.
Ja, genau, weil du mich allein gelassen hast.
Es tut mir leid, Sabrina.
Okay. Bevor wir jetzt aber zu rührselig werden, wir sind heute nicht allein. Ihr habt nämlich heute nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich drei andere Stimmen vielleicht schon ausmachen können. Wir sprechen nämlich heute mit Baha Çüngür, Eleni Herrmann und Aldina Demirovic, wenn ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Und genau, bevor wir jetzt direkt an. Wer mag sich denn als erstes von euch vorstellen, einmal sagen, wer er ist und vielleicht ganz kurz was zum Werdegang sagen, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Baha, möchtest du anfangen?
Gerne. Hallo, mein Name ist Baha, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin angehende Ergotherapeutin, so wie meine Mitschülerinnen auch. Wir sind derzeit in unserem dritten Ausbildungsjahr an den Döpferschulen in Köln und wir befinden uns gerade in unserer Praktikumsphase. Wir sind alle im dritten Abschnitt. Wir neigen uns dem Ende zu. Ja, das wäre es eigentlich von mir.
Ja, hallo. Mein Name ist Aldina. Ich bin 24 Jahre alt, jetzt auch mit den anderen beiden in der Klasse, in der Ergoklasse. Genau, habe vorher schon ein bisschen Erfahrung durch eine Pflegeausbildung sammeln können und mich da nochmal gefestigt in der Ergotherapie und freue mich heute hier sein zu dürfen.
Genau, dann bin ich hier noch die Letzte. Ich bin die Eleni, ich bin auch mit den anderen in einer Klasse, wie das gerade schon gesagt wurde. Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen. Und mein Werdegang, ich habe ein Jahr vorher soziale Arbeit studiert, hatte aber gemerkt, okay, ist schon ein interessantes Thema, aber die Ergotherapie, die hat mich irgendwie doch noch mehr gefesselt. Und deswegen habe ich mich noch ganz schnell nochmal umentschieden und bin jetzt hier auch bei der Ergotherapie gelandet. Und ja, wir ziehen durch.
Super, nein, dann hast du ja alles richtig gemacht.
Ich hoffe, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, dass ihr euch vorgestellt habt und dass ihr heute bei uns seid. Wir würden gleich mal ins Thema einsteigen. Heute geht es ja um das OFI 2 und vielleicht könnt ihr kurz mal erläutern, was das OFI 2 überhaupt ist, welche Ziele es verfolgt und genau, steigt mal damit ein.
Ja, gerne. Dann würde ich vielleicht einfach starten. Ja, wie beschreibt man das OFI am besten? Also das OFI ist erstmal ein Instrument, was ja auf dem MOHO, also Model of Human Occupation, beruht. Genau, und es besteht sozusagen aus drei Teilen, also einem halbstrukturierten Interview, dann auch eine Bewertungsskala und dann eine Lebenskurve. Genau, die drei Dinge und kann zum Beispiel zur Befunderhebung genutzt werden. Und ja, das Ziel, was verfolgt wird im OFI, ist so ein bisschen eine Betätigungsbiografie von dem Klienten zu erstellen und halt auch irgendwie die ja, subjektive Sichtweise und das persönliche Leben des Klienten zu erfassen und daraus eben ein Betätigungsprofil zu erstellen.
Okay, und was bedeutet denn zum Beispiel auch die therapeutische Haltung bei so einem Instrument und wie entsteht eigentlich die Berufsidentität? Ihr seid jetzt alle in der Ausbildung und könnt dahingehend vielleicht uns ein bisschen mitnehmen, was das mit euch gemacht hat bezüglich der Ausbildung und auch die Berufsidentität, die ihr gerade entwickelt.
Bezüglich der Ausbildung würde ich sagen, dass man schon sehr viel sich selbst anfängt zu reflektieren, auch alleine durch die Aussagen und durch die Dinge, die die Person gegenüber einem erzählt und man dadurch halt auch sich selber oft in Frage stellt und das halt auch in seinem weiteren Werdegang auch gut aufnimmt.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass die therapeutische Haltung und die Berufsidentität sich nach und nach immer wächst, nach jedem Ausbildungsjahr. Also weil die Zuhörer jetzt vielleicht auch viele sind und interessiert sind an der Ausbildung vielleicht. Ja, im ersten Jahr ist sehr viel Theorie und danach werden wir in unser Erstpraktikum reingelassen und dann merken wir erst plötzlich richtig, wie Klientenarbeit wirklich funktioniert und wie es ist mit einem Klienten. Und ja, durch die Verbindung aus Theorie und der Praxis entsteht dann nach und nach immer mehr Berufsidentität und man merkt dann immer mehr, wie es ist, mit den Menschen zu kommunizieren. Und ja, man begegnet auch vielen verschiedenen Menschen. Und ja, es entsteht dann eine Mischung aus therapeutischer Haltung, empathisch und wertschätzender Eigenschaften und Kriterien für sich.
Vielleicht kann ich noch ganz kurz an Baha ergänzen, weil sie jetzt auch
Sehr
von
gern.
praktischer Ausbildung geredet hat, dass gerade so die Sichtstundenklienten, also die Klienten, mit denen wir dann auch einen Bericht schreiben, mit denen wir unsere Prüfung haben und auch unsere angehende, ja, also unsere Anleitung und unsere Dozenten, die uns durch den ganzen Prozess begleiten, dass die eben auch ein wichtiger Teil der Berufsidentität sind, die wir entwickeln. Vor allem jetzt mit diesem neuen Paradigma und wir in der Praxis, wo vielleicht alles noch nicht so ganz ist, sich da so zu finden, wie möchte ich arbeiten, wie kann meine Arbeit hier in diesem bestehenden System aussehen so und wie kann ich mit meinen eigenen Annahmen, die ich habe, ja, Menschen begegnen auch so ein bisschen, so zur therapeutischen Haltung selber auch. Also wie ist mein eigener innerer Kompass gestimmt? Und das entwickelt sich, so wie die anderen gesagt haben, extrem von Jahr zu Jahr und von Erlebnis zu Erlebnis immer mehr.
Danke.
Sehr gut.
Ganz kurz noch, mit dem neuen Paradigma meintest du die Hinrichtung auf die Hinzuwendung, nicht die Hinrichtung, oh Gott, zur Betätigung.
Ja, also ich glaube, das ist das, was vielleicht auch andere Menschen, die in der Ausbildung sind, vielleicht auch. Ja, wie soll ich sagen, wenn sie in den praktischen Erfahrungen sind, vielleicht auch fühlen können, wie das, was wir halt lernen mit Betätigung in der Schule, halt in bestimmter Praxis noch gar nicht so einfach ist umzusetzen und wie viel zeitaufwendiger es ist, in die Betätigung der Menschen zu gehen und wie viel dann doch auch Biografie und verschiedene Sichtweisen wichtig sind zu betrachten. Und ja, das kostet halt eben Zeit und das muss man wollen.
Es ist immer gut, dass du das so aufgegriffen hast, weil ich glaube, das ist ja eine große Schwierigkeit in Deutschland, dass wir aber diese schulische Ausbildung haben. Also jetzt nichts gegen die schulische Ausbildung. Was ich sagen möchte, ist, dass sich zwei Stränge entwickeln müssen. Einmal die praktischen Stellen und eben die schulische Ausbildung. Und im besten Fall alle in einem selben Tempo. Und das funktioniert leider nicht immer. Und von daher ist das immer eine Herausforderung, beides irgendwie zueinander zu bekommen. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz auf das OFI 2 zurück und warum eignet sich aus eurer Sicht das OFI 2 besonders gut, um Gesprächsführung, Empathie und eine professionelle Rolle zu entwickeln?
Also, ich könnte vielleicht was dazu sagen. Und zwar ist das OFI 2 narrativ. Das heißt, es erzählt oder es lebt davon, dass Menschen ihre Geschichten erzählen. Und ja, um die Lebensgeschichten herauszuhauen, braucht man viele Fragen, offene Fragen, aktives Zuhören unserer Seite, aber auch gleichzeitig Struktur, die Fähigkeit, einen Raum zu geben, erzählen und auch Stille zu akzeptieren manchmal. Ja. Genau.
Ich finde, bei dem OFI, es ist ein Instrument, was die richtigen Fragen stellt und den Gegenüber meist immer etwas auslöst. Und dieses Auslösen im Gegenüber führt dann dazu, dass man das abfangen muss, was halt erstmal eine, ja, eine Übung für einen selber ist, so in Gesprächsrolle, aber auch ja, in den Menschen empathisch gegenüberzutreten, in dem Moment, wo vielleicht viele Emotionen oder eine vergangene Geschichte ausgelöst wird. Und ich finde, das OFI kann nicht etwas in dem Gegenüber auslösen, was deswegen schon dazu führt, dass man auf eine tiefere Ebene mit seinem Gegenüber tritt. Und genau, ich glaube, das halt dazu führt, dass man sich, ob man will oder nicht, damit auseinandersetzen möchte, was das vielleicht auch in einem selber auslöst. Und ja, genau.
Ergänzend dazu würde ich auch sagen, dass man einfach mit dem Ofi sehr gut eine Gesprächsführung üben kann, also üben und auch einfach mitnehmen kann, weil es sehr gut ist zum Paraphrasieren. Man hat vorgegebene Fragen, man hat wie so ein Interviewleitbogen und dadurch kommt man ganz alleine ins Gespräch. Und das ist wie so ein angeleitete Gesprächsführung, wenn man sich vielleicht noch nicht so viel sicher ist. Wie mache ich eine Gesprächsführung richtig? Welche Fragen sind am besten am Anfang, am Ende, um das alles so ein bisschen eingegrenzter zu haben, sodass man nicht so rumschwimmt, sage ich mal.
Wir würden jetzt mal ein bisschen praktisch werden, beziehungsweise zuerst würde mich mal interessieren, welche Station man beim OFI 2 durchläuft. Ich zum Beispiel jetzt persönlich habe beim OFI 2 noch nie etwas zu tun gehabt. Und wie könnte so ein Prozess konkret anhand eines Beispiels aussehen? Vielleicht könnt ihr da das so ein bisschen plastischer gestalten, mal von der Theorie eher vielleicht versuchen, zumindest in die Praxis zu kommen.
Zuerst beschreibt man den normalen Alltag, also lässt man den normalen Alltag beschreiben von der Person. Das heißt, was gerade im Moment passiert, was sie gerade in ihrem Alltag so erlebt, ob es da Schwierigkeiten gibt, ob es irgendetwas gibt, was man verändern könnte. Einfach beschreiben lassen, aufschreiben, sodass die Person auch erstmal reinkommt in das, was man sich so, sozusagen sich darauf vorbereitet. Ja, als zweites ist dann das Betätigung, also Betätigungssetting. Zum Beispiel, da geht es ein bisschen spezieller, beziehungsweise es geht mehr ins Detail rein. Das sind zum Beispiel sowas wie, was sind die wesentlichen Dinge, die Sie zum Erholen und zum Entspannen tun? Das wird solche Dinge gefragt. Das dritte ist Auswahl von Aktivitäten und Betätigungen. Das ist zum Beispiel sowas wie, schaffen Sie es, Dinge zu tun, die Ihnen wirklich wichtig sind? Also, dass man nochmal wirklich fragt, was ist Ihnen wichtig? In welchen Betätigungen, in welchen Bereichen ist es besonders wichtig? Auch sowas wie, was ist die größte Herausforderung, die Sie zurzeit begegnen? Also einfach nochmal auf das bezogen. Genau, und weiteres. Zum vierten Punkt sind Betätigungsrollen. Also zum Beispiel, haben Sie in der Vergangenheit gearbeitet? Also dann bezieht man sich auf die Vergangenheit viel. Warum haben Sie diese Arbeit gewählt? Falls ja, wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen? Also da wird nochmal aufgedröselt, sage ich mal, was man in seiner früheren Rollen, was es für frühere Rollen alles gab. Genau, und als fünftes gibt es dann noch die entscheidenden Ereignisse im Leben. Da ist noch mal sehr, da wird es dann noch mal interessant, weil es dann wirklich sehr tiefe Fragen, tiefgehende Fragen sind. Wie zum Beispiel, wenn Sie Ihr Leben überdenken, welches sehen Sie als Ihre beste Zeit an? Oder was betrachtet Sie als die schlimmste Zeit in Ihrem Leben? Also das sind Dinge, die noch mal in eine andere Richtung gehen.
Ich würde jetzt mal daran anschließen und würde sagen, dass das OFI schon ein bisschen viel früher anfängt. Und zwar ab dem Moment, an dem man den Klienten aussucht und sagt, okay, mit diesem Klienten führe ich das Assessment durch oder das OFI durch. Und ich habe für unsere Übung, das war ja in der Schule eine Übungssituation, die wir genutzt haben, meinen Opa interviewen. Und als ich ihn fragte, ob er das Interview mit mir durchführen möchte, hatte er erstmal Bedenken und hatte Angst und meinte, dass er das doch nicht gut genug könne und dass ich vielleicht eine schlechte Note bekomme oder sowas. Und ich habe ihm dann erklärt, dass es nicht darum geht und zwar um was ganz anderes. Und genau da sieht man, wie sensibel der erste Kontakt ist und wie wichtig der auch ist. Ja, ich muss auch sagen, es geht nicht um gut oder schlecht oder es geht nicht darum, dass ich deine Leistung bewerte oder dass meine Leistung bewertet wird. Es geht um seine Lebensgeschichte und dass er mir einfach erzählen soll, was er erlebt habe. Ja, und diese Situation hat mir sehr schön gezeigt, wie wichtig die Einstiegsphase ist des Ofis. Vertrauen aufbauen, eine Sicherheitsatmosphäre bieten, der Person erklären, was man mit der Person durchführt, weil es sind meistens Personen, mit denen man das durchführt, in einer Phase von wie sagt man das so schön, wenn man, also wenn man eine Veränderungsphase hat oder so, eine
So eine Art kritische Lebensphase
Transition.
oder
Genau,
irgendwas.
sowas. Und ja, und ab dem Moment waren die Menschen auch meistens auch in den Klassen die Erfahrung bereit, diese Lebensgeschichte zu erzählen.
Oh, schön, vielen Dank.
Also Entschuldigung, Sabrina, ich kann mir halt vorstellen, also oder darf ich noch mal kurz dazwischen fragen, Sabrina? Ja? Okay, danke. Gibt es aus eurer Sicht, also die Frage haben wir jetzt natürlich jetzt nicht vorbereitet, aber gibt es aus eurer Sicht noch irgendwie Grenzen vom OFI 2 in dem Fall? Also zum Beispiel, ich kann mir halt vorstellen, dass man sich ja schon auch öffnen muss, der Therapeutin, dem Therapeuten gegenüber. Und seht ihr da irgendwo, wo ihr sagt, okay, das ist eine Grenze oder das ist ein Hindernis oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ihr wisst, was ich meine.
Ich glaube, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Maß an Grenze gibt, die, glaube ich, ja, Richtung Traumata oder traumatische Erlebnisse führt. Vielleicht auch etwas Akutes, was vielleicht auch noch gar nicht behandelt ist, wo vielleicht, also das UFI kann viele Emotionen auslösen und vielleicht kann es auch sein, dass man auf andere therapeutische Hilfe verweisen muss in bestimmten Situationen und seine eigene Grenze zu wissen, was ist noch Ergotherapie und ab welchem Moment muss ich vielleicht jemanden zur Psychotherapie verweisen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das OFI da vielleicht Grenzen ermöglicht, wenn es halt um schwere Ereignisse geht und bestimmte Verarbeitung von bestimmten Erlebnissen. Und ja, halt eben, es kommt natürlich darauf an, wie offen und ehrlich der Mensch gegenüber sich ein öffnet. Und ja, deswegen, genau.
In der Klasse hatten wir beispielsweise auch ein Beispiel, dass eine Psychotherapeutin, also ein Junge aus unserer Klasse, hat mit einer Psychotherapeutin das OFI durchgeführt und das war sehr spannend, weil sie das schon kannte mit der Lebenskurve. Und da war es für uns alle sehr schwierig zu unterscheiden, macht sie das gerade, weil sie weiß, was dahinter steckt oder vertuscht sie da etwas? Also hat sie dahinter auch Gedanken und beschreibt ihre Lebenskurve so oder macht sie das einfach offen? Und da könnten sich auch noch mal Grenzen zeigen und
Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon eine engere Klienten-Therapeuten-Bindung braucht, um das OFI 2 auszuführen. Also meine Annahme, weil ihr habt vorhin auch von der Frage, glaube ich, berichtet, was war ihre größte Lebenskrise oder was irgendwie so, ist jetzt, ne, nicht Wort für Wort jetzt, aber und ich zum Beispiel jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, jetzt Therapeutin kommt in den Raum, ich kenne diese nicht, würde ich es schwierig finden, so eine Frage. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch eine gute Bindung erstmal braucht, um so ein Interview durchzuführen.
auf
Auf jeden
jeden Fall.
Fall.
Vor allem, wenn man es effektiv, glaube ich, ausführen möchte oder was davon für die Zukunft auch nutzen möchte, das, ja.
Wobei die Nähe allein auch nicht ausreicht manchmal. Das konnte ich selber an meinem Beispiel feststellen. Einfach, mein
Du
Opa ist mir
warst
sehr nah, aber
vielleicht zu nah.
ja, genau.
Ich würde sagen, meistens ist das Problem, dass die Zeit halt nicht reicht und das halt eher der Punkt ist, weil um solche tiefgehenden Fragen zu stellen, braucht man auf jeden Fall ein sehr gutes Setting und eine Zeit, sage ich mal, die jetzt nicht begrenzt auf 45 Minuten ist, was halt in der Realität leider manchmal echt schwierig ist, ne? Aber genau das ist halt oft das Problem, dass halt diese tiefgehenden Fragen dann gar nicht richtig behandelt werden können. Weil, oder aufgefangen werden können, wenn die Zeit halt nicht reicht. Wie tief man dann in sowas geht, muss man vielleicht auch nicht unbedingt immer tief gehen, aber das anzuschneiden ist halt auch immer gefährlich, ne? Das muss man auch schon ein Gefühl dafür haben, um das, sage ich mal, auch mitzunehmen, diese Fragen.
Und es hängt ja dann auch, könnte ich mir vorstellen, von KlientInnen ab. Ne? Wir hatten es jetzt schon immer wieder am Rande thematisiert. Es gibt manche, die lassen sich gut darauf ein oder bringen schon sehr viel Substanz und Infos in wenige Sätze. Und andere, die könnte ich mir vorstellen, dass man da bei einer Frage schon irgendwie die kompletten 40 Minuten oder 45 Minuten oder wie lange man Zeit hat, füllen kann. Und dass man da auch Skills braucht, um das nicht abzuwürgen, weil wir wollen ja die Information, aber auch den Rahmen nicht komplett damit zu sprengen und eventuell eventuell in eine ganz andere Richtung abzudriften, die jetzt nicht der Ergotherapie entspricht, ne? Wir hatten jetzt gerade die Grenze auch zur Psychotherapie angesprochen. Das würde mich zur weiteren Frage führen. Und zwar, wie erlebt ihr eigentlich als Auszubildende das UFI 2 in den unterschiedlichen Situationen? Ja, wir haben jetzt gerade gehört, die Themen sind ja schon sehr tief. Und wie geht es euch eigentlich damit, wenn ihr das durchgeführt habt? Ihr habt es jetzt teilweise in Praktik, also in einmal geübt an euch bekannten Personen. Vielleicht habt ihr es aber auch schon mal im Praktikum eingesetzt. Wie geht es euch damit? Wie erlebt ihr das?
Also ich habe das OFI ja in einem digitalen Setting durchgeführt. Das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, halt ein Instrument ja, übers Telefon oder übers iPad auszuführen. Und das halt eben so nah mit einer familienangehörigen Person zu machen auch. Also wir hatten das Thema auch bei uns in der Klasse ganz stark. Da ging es so ein bisschen um Nachsorge. Also auch, ich glaube, da war es sehr wichtig, dass wir alle als Klasse auch über unsere Erfahrungen geredet haben und die geteilt haben. So ein bisschen wie so eine kleine Supervision. Weil es doch schon, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, das war für uns alle eine sehr prägende Stunden, das vorzutragen, weil ich erinnere mich noch, dass viele Leute es unserer Dozentin damals geschrieben hatten, ob sie gar nicht wissen, diesen Vortrag vortragen zu können, weil sie es vielleicht nicht schaffen, ohne zu weinen, vorne zu stehen. Und ich glaube, es gab im Endeffekt keine Person, die nicht vorne gestanden hat oder überhaupt einmal nicht Tränen in den Augen hatte, weil es uns alle so berührt hat, was für Geschichten, wie uns die Geschichten, wir haben Dinge erfahren, die wir vielleicht selber auch nicht wussten von Familienangehörigen. Und ich glaube, da war es sehr wichtig für mich persönlich, darüber zu reden, uns emotional abzufangen. Und ja, genau. Das haben wir auch sehr gut in der Klasse, glaube ich, dann zusammen aufarbeiten können. Jeder dann auch für sich. Manchen hat es Türen geöffnet, manchen hat es Türen geschlossen. Aber es war auf jeden Fall sehr aufreibend. Deswegen so eine Nachsorge für einen selber, aber vielleicht dann auch für den Klienten da als wichtiger Punkt.
Ist ja dann automatisch, was Adina ja auch gerade gesagt hat, dass man einfach auch noch mal vielleicht eine andere Perspektive von der Person kennenlernt. Also man kennt vielleicht die gängigen Geschichten, aber das, was das OFI 2 her so hergebracht hat, finde ich, waren noch mal andere Fragen, die von einer anderen Richtung kamen. Und dadurch habe ich auch einfach andere Informationen auf eine neue Art und Weise herausgefunden und hinbekommen von meiner Mutter, mit der ich das durchgeführt habe, Geschichten, die ich vielleicht gar nicht so, die gar nicht so im Vordergrund für sie standen, aber dadurch dann in den Vordergrund kamen, weil einfach andere Fragen gestellt wurden. Und das, ja, das war einfach für mich ein sehr interessantes Erlebnis. Es war halt natürlich nur sehr schwer für mich auch teilweise am Anfang, vor allem in diese therapeutische Rolle überhaupt zu schlüpfen, weil das ist ja ganz komisch, wenn man dann plötzlich professionell auf ein bisschen Distanz, das hat sie auch erzählt, dass es irgendwie komisch für sie gewesen wäre, dass ich plötzlich so auf einer Distanz gewesen wäre, und da die Therapeutin vor ihr saß und nicht mehr die persönliche Eleni.
Ja, wahrscheinlich auch geschuldet daran, weil man emotional ja schon näher war. Das ist natürlich dann, wenn man es außerhalb der Familie oder von Bekannten irgendwann durchführen wird, hat man da ja einen anderen Stand automatisch und eben
Auf
nicht
jeden
die.
Fall. War eine gute Übung, würde ich sagen.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir, ja. Okay, wir würden gleich mal weitermachen. Wir haben ja auch vorhin viel über Biografiearbeit gehört und auch eben über die Lebenskurve. Und meine nächste Frage ist, welche Wirkung hat Biografiearbeit, insbesondere eben die Lebenskurve, die ihr vorhin auch schon angesprochen habt, auf Vertrauen, Beziehungsgestaltung und Selbstreflexion?
Also vielleicht knüpfe ich da mal direkt an. Und zwar ist es so, dass die Lebenskurve für jede Person völlig individuell ist und auch von jeder Person völlig individuell bewertet werden. Das bedeutet vielleicht, dass das, was ich von außen als Tiefpunkt ansehen würde oder als Krise wirken könnte, muss für die Person selbst gar kein Tief sein oder keine Krise sein. Vielleicht ist es auch ein Wendepunkt oder etwas ganz anderes oder auch was Positives für die Person. Und genau das macht es halt aus, dass die Lebenskurve subjektiv bewertet wird und von der Person selber und von uns völlig wertfrei angesehen wird. Da können wir auch entdecken, wie, also welche Muster oder welche, ja, wie sagt man das, Bedeutungsstrukturen oder auch welche Art von Resilienz oder welche Resilienz die Person oder der Klient gegenüber uns hat und mit den verschiedenen Dingen umgeht. Ja, es ist nicht unsere Aufgabe, die Lebenskurve zu bewerten, sondern einfach sie so anzunehmen, wie sie ist und wie sie da vor uns steht. Mein Opa beispielsweise hatte eine Lebenskurve, die ja stetig ganz normal war, bis seine Mutter verstorben ist mit 8. Und danach ist er nach Deutschland gekommen mit 13 und hat seine Familie gegründet und gearbeitet und alles Mögliche. Und danach ist die Kurve ständig gestiegen. Für andere wäre die Migration oder die Familiengründung, Arbeitsnot oder vielleicht ein Tief gewesen. Für ihn war das ein ständiger Anstieg.
Vielen lieben Dank dir auch in den persönlichen Einblick. Und ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Es ist, ne, von außen, was wir bewerten, ist oftmals nochmal anders als die Person, die es erlebt hat. Und das gilt es definitiv auch so aufzunehmen und uns von unseren eigenen Perspektiven zu lösen. Und das kann das OFI2 schon auch für uns bewerkstelligen. Wir haben es vorhin schon immer wieder so ein bisschen aufblitzen lassen, aber jetzt gehen wir noch mal ganz konkret rein, und zwar, welche Gesprächskompetenzen brauchen denn angehende TherapeutInnen, auch nach eurer Sicht, um ein OFI2 professionell strukturiert und gleichzeitig aber auch sensibel durchführen zu können? Was meint ihr? Wer mag was dazu sagen?
Vielleicht kann ich ja so ein bisschen einsteigen. Also ich habe es als sehr ratsam empfunden, das vorher sehr gut zu kommunizieren. Also ein bisschen schon zu beschreiben, worum es um das in dem OFI geht. Vielleicht auch schon nicht direkt am selben Tag, sondern vielleicht eine Einheit davor, also heißt eine gute Vorbereitung, dass man nicht nur sich selber gut darauf vorbereiten kann, sondern dass auch vielleicht der Gegenüber auch weiß, worauf er sich in der kommenden Stunde drauf einlegen soll. Und ja, was ich auch noch als wichtig empfunden habe, vor allem, weil ich das ja im digitalen Setting ausgeführt war, war bei mir ja die Körpersprache nicht wirklich gegeben. Also es lief auch tatsächlich nicht über Kamera, also nur über Audio, was ein bisschen die Körpersprache rausgenommen hat, aber vielmehr um den richtigen Zeitpunkt ging. Ruhe und Geduld. Manchmal dauert es gerade im digitalen Setting zu warten, bis eine Antwort kommt, nicht voreilig zu sein und vielleicht auch seine eigenen Annahmen zurückzustellen und ja, offen dafür sein, die Geschichte eines anderen aufzunehmen, natürlich noch in der therapeutischen Rolle zu bleiben, der man ist. Aber ja, ich meine, in dem Moment öffnet ein Mensch sich dort und erzählt eine Lebensgeschichte, zeigt den Verlauf seines Lebens. Da ist auch Empathie gefragt und
Ich würde hinzufügen, dass man auf jeden Fall die Sprache anpassen muss. Es kommt darauf an, wen man gegenüber sitzen hat. Es kann ein Arzt sein, es kann ein Migrant sein, es kann ein Schüler sein, es kann aber auch jemand ganz anderes sein. Und da sollte man einfach gucken, okay, welche Art von Sprache wähle ich gerade, welche Wörter wähle ich gerade. Und dabei auch die Kultursensibilität zu beachten, ist sehr wichtig. Dass man da auch Fragen stellen kann, gerne Fragen stellen kann, wenn man etwas nicht versteht, hinterfragen kann, auch nicht im negativen Sinne, sondern aus Interesse und dabei halt eine Neutralität und Offenheit präsentiert. Ich würde auch sagen, dass man einen guten Abschluss gestalten sollte. Also man sollte das Gespräch würdigen und Dankbarkeit zeigen für die Offenheit der Person gegenüber und die Person sollte sich am Ende des Gesprächs respektiert fühlen, damit man für die nächsten Einheiten eine Art Vertrauen und Professionalität darstellen kann.
Finde ich eine super wichtige Ergänzung. Und auch gerade, ich weiß, dass es immer mal wieder Leuten schwerfällt, die, also ne, das erkenne ich immer wieder bei den Assessments, die auch wir in unserer Klinik oder sowas durchführen. Und wenn ich dann manchmal Praktikanten da habe, ich komme ja aus dem Badischen, und wenn ich dann, dann rede ich da schon ganz anders, weil man eben dadurch auch eine Nähe signalisiert, wo sich jemand anders dann nochmal ganz gut drauf einstellen kann. Und Adina, von dir fand ich es echt toll, dass du eben auch nochmal den digitalen Weg genannt hast, weil eben auch solche Assessments auch total gut über digitales Medium zum Beispiel gehen und auch Audio. Vielleicht ist es für den einen eine Hilfe, weil er jetzt sich nicht konfrontiert sieht mit jemandem, sondern einfach frei sprechen kann und sich dadurch besser lösen kann. Auch da ist es wieder ganz natürlich wichtig, dass man sich auf denjenigen einlässt und guckt, ob das Medium und die Methode etwas für einen ist. Also man merkt, da sind sehr viele individuelle Stellschrauben. Welche Herausforderungen entstehen denn eurer Meinung nach, wenn eben die persönliche Nähe und die kulturellen Unterschiede oder emotionale Themen einfach auftreten? Und wie kann damit umgegangen werden? Auch das haben wir schon so ein bisschen thematisiert, aber ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man darauf nochmal eingeht. Vielleicht könnt ihr es nochmal prägnant zusammenfassen, um diesen Abschluss des Gesprächs für den Klienten, aber auch für euch oder für die Therapierenden darzustellen.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass man das immer alles am Ende dieser Stunde oder wenn man das so, sag ich mal, langsam einleitet, die Stunde, das Ende der Stunde, dass man nochmal alles zusammenfasst und sich vielleicht nochmal ein paar Minuten dafür nimmt, nochmal alles Revue passieren zu lassen, aber nur grob und sich dann vielleicht nach und nach das nochmal nach, also eine kurze Zusammenfassung von. Habe ich das richtig verstanden? Ist das in Ordnung, so wie ich das aufgeschrieben habe? Passt das so für Sie? Und dann einfach nochmal dem Klienten auch zu signalisieren, man ist für ihn da. Und wenn es irgendetwas gibt, was es noch anzusprechen gibt, dann entweder jetzt noch sagen oder halt für das nächste aufbewahren oder wenn es irgendwas noch zurückzugeben gibt, aufschreiben und fürs nächste Treffen, sag ich mal, aufschreiben.
Vielleicht noch, das Ofi bringt viele Emotionen hoch bei einem Gegenüber, aber auch eventuell bei einem selber. Und da ist es wichtig, drüber zu reden, vielleicht mit dem Team, was man hat, auf besondere oder weitere Hilfe zu verweisen und Dinge, auch wie Eleni meinte, vielleicht dann auch in den nächsten Stunden nochmal aufzuarbeiten, dass man da eben einen guten Abschluss findet und selber nicht noch etwas mitträgt für sich, und das selber auch in der Therapie lässt. Und genau, bei uns waren das die SchülerInnen, die uns und die Dozentinnen, die uns da aufgefangen haben. Sonst können das vielleicht auch KollegInnen sein, mit denen man über die Erfahrung spricht. Und genau.
Und generell würde ich auch noch sagen, dass wir einfach versuchen zu hinterfragen und nicht etwas vorzuschreiben und da einfach nachfragen, wenn man etwas nicht versteht. Und dann würde ich noch sagen, dass bei, also das Kultur, also bei, es gab ja auch den Punkt kulturelle Unterschiede. Und da würde ich hinzufügen, dass man ja manche Begriffe einfach erklärt, Rolle oder also Rolle, Werte, Normen, das könnte für jemand gegenüber was ganz anderes heißen. Werte könnte für jemand, hier sind es ja gesellschaftliche Werte, aber für jemand anderes könnte es religiöse Werte sein, dass man da diese Begriffe einfach anpasst und versucht zu erklären. Und da auch vielleicht den Klienten mit einbezieht, so das und das ist gemeint, wie könnten Sie das nennen oder wie nennen Sie das? Was heißt es für Sie? So zeigt man halt auch Respekt und vermeidet Vorannahmen und ermöglicht einfach Raum für die Lebensgeschichte der Person.
Sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade Worte wie Werte, Normen oder Rollen auch für alle Klienten oder Klientinnen auch nochmal erläutert werden sollten.
Ja.
Weil aus meiner Erfahrung, selbst wir in der Ergotherapie wissen, nicht flächendeckend mit den Worten umzugehen. Und von daher schön, dass du es nochmal so aufgegriffen hast, ja. Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz in die Praxis, wie wir es übertragen können. Und zwar, welche Erkenntnisse aus der Selbsterfahrung mit dem OFI2 lassen sich aus eurer Sicht in die spätere ergotherapeutische Praxis übertragen?
Würde ich sagen, ja, dass manchmal das Warum oder die Motivation, die der Menschen sich in der Lebenskurve befindet, an Orten, wo wir vielleicht manchmal gar nicht hinschauen, und ja, dass es dazu anregen soll, vielleicht auch in die Biografie der Menschen zu schauen, um sie vielleicht, ja, um auch zu wissen, wie man bestimmte Menschen zu bestimmten Dingen auch motivieren kann. Aber auch, was ich in der Erfahrung mitgenommen habe, durch die vielen Fragen, die das OFI stellt und dadurch, dass es auch das Betätigungsprofil erfasst, lassen sich extrem viele Indikationen für Ergotherapie herausstellen. Also es geht viel um Betätigung, das heißt, man findet also viele Anliegen, die sich durch das OFI ja, herausstellen, die dann auch schön schon als Betätigungsanliegen formuliert sind und halt auch ja, mögliche also therapeutische Arbeit ja, bieten, weil man halt Anliegen mit den Klienten gemeinsam oder der Klient gemeinsam durch die Erzählung der Lebensgeschichte herauskam.
Ich finde auch, dass es besonders zum Nachdenken anregt, also dass die Klienten dadurch nochmal sich selber besser kennenlernen. Auch das alte vergessene Rollen zum Beispiel, was haben sie früher gemacht, plötzlich wieder einfallen. Ach, früher war ich mal tanzen. Das hat mir so viel Freude bereitet, dass das vielleicht wieder aufgeblüht wird oder so ausgelebt werden kann. Und da können wir Therapeuten auf jeden Fall dann einschreiten und genau da ansetzen, um, sag ich mal, diese alte Rolle wieder aufblühen zu lassen. Und das finde ich halt auch sehr toll, also weil das halt einfach mit diesem OFI so gut zustande kommen kann und genau diese Rollen dann wieder ins Bewusstsein gerufen werden, sozusagen.
Wenn ich auch noch was ergänzen kann, würde ich sagen, Vertrauen, Verständnis und Verantwortungsbewusstsein unsererseits. Ich kann das gerne noch ein bisschen aufklären oder erläutern.
Mach gerne, ja klar.
Okay. Mit Vertrauen ist gemeint, dass die Nähe allein nicht ausreicht. Das heißt, man muss aktiv Vertrauen aufbauen. Und zum Verständnis gehört zum einen die kultursensible Sprache vielleicht oder Kultursensibilität. Und die Fähigkeit, sich versuchen, unvoreingenommen in die Lebenswelt der Person hineinzuversetzen und mit der Person, sagen wir mal, wir steigen in ein Schiff ein und mit der Person zusammen zu segeln oder was auch immer. Und zum Verantwortungsbewusstsein ist, dass es in unserer Hand liegt oder es ist jetzt nicht allein unser Weg, wir gehen mit dem Klienten, aber es ist unsere Rolle, dass wir versuchen, keine Erwartungen vorzuschreiben und versuchen, unvoreingenommen und respektvoll in das Gespräch zu gehen und sehr wertschätzend mit der Person, mit dem Klienten zu arbeiten, weil wir gehen sehr tief in die Welt des Klienten ein.
Wir würden jetzt gleich zur letzten Frage rübergleiten. Und die Frage, die könnt ihr beantworten, wie ihr möchtet. Also es ist nicht unbedingt eine fachliche Frage, auch vielleicht eine persönliche, je nachdem, wie ihr wollt. Wer oder was hat euch auf eurem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch? Wer will anfangen?
Also, ich kann gerne anfangen. Also, auf meinem bisherigen Lebensweg haben mich schon extrem viele Menschen inspiriert. Wenn ich das jetzt aber nur auf meinen beruflichen Werdegang und vielleicht auch nur auf die Ergotherapie beziehe, mich in dem Rahmen behalte, dann muss ich da ganz klar den Namen unserer Dozentin, durch die auch dieses ganze Projekt hier zustande gekommen ist, Frau Lang, einmal nennen. Frau Lang ja, doziert uns ja auch ja an der Döpferschule und die Art und Weise, wie sie über Ergotherapie redet und wie sie das an den Menschen nahebringt mit den Werten und Annahmen, die sie als persönlicher Mensch mit reinbringt, hat mich auf jeden Fall ja, sehr inspiriert. Und durch sie habe ich eine Person gefunden, vielleicht sagt euch die Person ja was, Debbie Rudman. Rudman, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig
Natürlich, natürlich.
ausgesprochen. Genau, und ich liebe sie einfach nur, und die habe ich auch durch Frau Lang ja kennenlernen dürfen, auch auf den letzten, am letzten Jahr auf dem Kongress in Würzburg war sie ja auch. Und diese Frau hat mich extremst inspiriert mit ihren Worten. Vor allem, ja, also vor allem in meiner Berufsidentität wird sie, glaube ich, eine sehr große Rolle spielen und eine Person sein, die mich auch weiterhin inspirieren wird.
Übrigens, mit Rebecca Lang haben wir auch eine Folge, und zwar die Folge 67, wie denn nun betätigungszentriert arbeiten. Da könnt ihr alle auch nochmal reinhören.
So sehr schön
Super
reingestreut,
Folge.
Sabrina.
Ich weiß.
So, wer möchte
Geht's denn den
anschließen?
anderen?
Also bezogen auf generell muss ich sagen, ist durch die ganzen Praktika, die wir jetzt bisher schon durchlebt haben, haben mich sehr viele unterschiedliche Therapeuten, also Ergotherapeuten, kennengelernt. Und das war, finde ich, auch eine sehr, sehr besondere Zeit oder ist immer noch eine besondere Zeit, weil jeder Ergotherapeut ist anders. Und ich habe mir so von jedem so das Sahnetörtchen, so die Kirsche immer so ausgepickt und mitgenommen von dem, was mich so auch selbst als Ergotherapeutin in meiner Zukunft dann formen wird. Und jeder auf seine eigene Art und Weise hat mich sehr inspiriert. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, weil man kann nicht nur von einem lernen, sondern von ganz vielen und sich dadurch, sage ich mal, auch seine eigene therapeutische Rolle formen. Und das finde ich halt sehr besonders auch, so viele Ergos aufeinander zu treffen und zu sehen und jeder auf seine eigene Art und Weise.
Ja, also ich schließe mich den beiden auf jeden Fall an. Ich würde jetzt ein Klischee folgen und würde meine Mama sagen. ja, ihre Stärke, ihre Art und Weise, ihr Dasein, ihr alles, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ja, meine Mama.
So schön.
Da geht mir das Herz auf.
Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, liebe Zuhörende. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, das Uffi 2, das hört sich richtig, richtig gut an. Und damit habe ich mich, genau wie Robert und auch wie Sabrina, noch nicht beschäftigt. Oder ist noch nicht.
Ich habe nicht gesagt, noch nicht beschäftigt.
Nein,
Ich habe
nein,
es noch nicht
nicht
durchgeführt.
beschäftigt im Therapiekontext.
Ja, das stimmt.
So richtig, im
Ich habe es ich hab's,
Therapiekontext.
im Studium habe ich es
Genau.
auch gelernt, auch in Köln.
Genau. Also gehört davon habe ich auch. Ich habe es auch schon mal angeguckt, aber ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert. Und das meinte ich damit. Der kann sich nochmal Anregungen holen. Und zwar in der kommenden Ausgabe 1.26. Da haben nämlich die drei einen wunderbaren, oder zu viert habt ihr den geschrieben, den Artikel. Ne? Eine fehlt nämlich heute. Und da könnt ihr nochmal genaueres nachlesen. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr kommt, weil die Folge, die kommt Ende 25. Das heißt, die Weihnachtszeit hat begonnen und wir wünschen euch ein frohes Fest, gutes Rüberkommen, passt auf euch auf und wir hören uns im nächsten Jahr.
Genau, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Und werde mir das Ofi 2 nochmal durchlesen, Sabrina.
Ich mir auch.
Nein, vielen Dank, dass ihr da wart. Und von meiner Seite auch, gerade für euch drei, noch viel Erfolg mit der Ausbildung natürlich. Ich glaube, nächstes Jahr habt ihr ja Prüfung dann, ne? Und dann
Genau.
alles
Danke
Gute
für
für
viel Erfolg
euch.
dafür. Ganz
Und
viel
vielleicht sieht
lieben
man sich
Dank.
mal auf dem Kongress oder so. Und
Ja,
ja, liebe
nächstes Jahr in
Hörerinnen.
Bielefeld.
Ja,
Bestimmt.
Bielefeld, genau. Da werde ich wahrscheinlich auch sein. Genau, ansonsten guten Rutsch ins neue Jahr, gute Weihnachtszeit und allem, was dazugehört. Und ja, bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.